habe in dieser Gemeinde schon so viel über Liebe gepredigt, dass ich dachte, ich muss mal ein anderes L nehmen. Und manchmal ist es eine größere Liebe, wenn man Dinge predigt, wovon man schon vorher weiß, dass es vielleicht nicht jeder gerne hören möchte oder dass es vielleicht den einen oder anderen herausfordert. Was für Predigten fordern uns heraus? Es gibt nur eine Art von Predigten, die uns herausfordern, und das sind die, die uns zur Veränderung ermahnen. Die Predigten, die uns mehr oder weniger deutlich aufzeigen, dass wir in diesem oder jenem Bereich Veränderung brauchen. Das sind die Predigten, die uns manchmal vielleicht so ein bisschen unangenehm sind oder wo wir denken, sehe ich jetzt aber anders oder wie auch immer. Aber das sind auch die Predigten, die uns weiterbringen. Und ich bin sogar so dreist zu behaupten, das sind die Predigten, die uns weiterbringen, um nicht zu sagen, die einzigen Predigten, die uns weiterbringen. Weil, also wenn eine Predigt nur deiner Seele gut tut, dann ist es nicht eine Predigt, die dich wirklich weiterbringt. Wenn jemand immer nur nette Sachen zu dir sagt, versteht mich richtig, ich bin großer Fan von netten Sachen, aber wenn jemand immer nur das sagt, was du gerne hören möchtest, was dir gefällt, was dir schmeichelt, was dir angenehm ist, dann ist das nicht wirklich eine Beziehung oder ein Mensch, der dich weiterbringt. Am meisten bringen die Leute dich weiter, die dich ab und zu mal hinterfragen, die ab und zu mal helfen, dein Fundament zum Wackeln zu bringen. Natürlich in Liebe. Ich meine nicht die, die dich am meisten plagen, ich meine auch nicht die, die dich beleidigen oder so, aber die, die vielleicht das eine oder andere entweder sagen oder vorleben, was dein Fundament zum Wackeln bringt. Wo du am Anfang immer denkst, ja, die sind so daneben, der andere ist so daneben, der ist so, Mensch, so völlig. Und je länger du dem, oder je öfter du das dem Herrn bringst, umso mehr merkst du, ja, der andere ist schon daneben, aber so ganz perfekt bin ich ja eigentlich auch nicht. Und je länger du dich damit beschäftigst, umso mehr merkst du, dass der andere eigentlich gar nicht so viel daneben ist wie du. Und plötzlich merkst du, also eigentlich ist ja das Problem nicht der andere, sondern das Problem ist, wie ich damit umgehe. Weil wisst ihr was, die Menschen um mich herum können sein, wie sie wollen. Die können machen, was sie wollen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Was lasse ich mit mir machen? Was erlaube ich Umständen, Leuten, Verhaltensweisen, inklusive Naturkatastrophen, Familienangehörigen, unangenehmen Verwandten, lästigen Chefs, was erlaube ich denen in meinem Leben zu tun? Was erlaube ich denen, mir oder meiner Seele anzutun? Was hat das alles mit L zu tun? Ist ganz einfach. Ist ganz einfach. Ich pieke euch heute vielleicht an. Einige zumindest. Das Thema heute Abend heißt Lernen, / Studieren, Begreifen, Leben. Das bedeutet zu lernen. Du studierst etwas, du begreifst, was das mit dir zu tun hat, wie du das umsetzen kannst und du fängst an, das zu leben. Es geht heute Abend um das Thema Lernen. Ich hätte es noch kürzer fassen können, ich hätte einfach sagen können, lerne, / Oder ich hätte auch sagen können, lerne, 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 lerne. Und wenn du hier vorne wieder angekommen bist, lerne, lerne und so weiter. Ja, es gibt einen Ausspruch von Lenin, wir haben den schon in der Schule gelernt, der hieß lernen, lernen und nochmals lernen. Und wisst ihr, ich sage euch was, du kannst sogar vom Teufel lernen. Wenn der Teufel fleißiger ist als du in seinen Umtrieben, dann kannst du von ihm lernen, wie man fleißig ist. Oder wie man beharrlich ist. Wenn der Teufel dich beharrlich plagt, kannst du von ihm lernen, wie man beharrlich ist und kannst beharrlich mit dem Wort Gottes ihn plagen. Man kann überall etwas lernen. Das Problem ist einfach, dass wir, ich sag mal vor allem auch wir Gläubige, manchmal so bequem geworden sind. So, wir haben einmal die Bibel durchgelesen, wir haben ein paar Seminare besucht, Grundlagenseminar, Aufbauseminar, Fortgeschrittenenseminar, Bibelschule, erstes Jahr, zweites Jahr, theologischen Fernkurs oder was es alles noch gibt. Und irgendwann haben wir das Gefühl, jetzt haben wir es. Jetzt weiß ich, wo es lang geht. Die Grundfesten habe ich verstanden und dann hören wir auf zu lernen. Manche Leute haben aufgehört zu lernen, als die Schule oder die Berufslehre fertig war. Was bedeutet Lernen? Was bedeutet eigentlich Lernen? Wo wir über diese Predigtreihe gesprochen haben, hat der Manfred mir gesagt, es muss vor allen Dingen praktisch und lebensnah sein. Meine Hauptbetonung liegt auf dem, es ist ein ABC zum erfolgreichen Leben, zum erfolgreich werden, praktisch und lebensnah. Und es ist heute sehr praktisch und sehr lebensnah. Was gehört zum Lernen dazu? Für manche gehört zum Lernen dazu, dass sie wieder neu lesen lernen. So hätte ich das auch nennen können. Lerne lesen. Und ich meine jetzt mit Lesen nicht, dass du irgendwo eine Reklametafel lesen kannst oder so, sondern lerne etwas zu lesen in einem doch ganz guten Tempo, dass du auch ein bisschen mehr lesen kannst und lerne zu verstehen, was du liest. Das ist was ganz Wichtiges. Das ist ein typisches Phänomen, ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt, ihr habt schon mal mit denen Hausaufgaben gemacht. Und da steht zum Beispiel die Aufgabe da und das Kind guckt drauf und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Lies mal den Text. Dann lies schönartig den Text vor. Ja, was soll ich jetzt machen? Lies nochmal den Text. Ich habe angefangen, meine Kinder ein bisschen für das zu sensibilisieren. Lies einfach, was da steht. Oder wenn ich zum Beispiel mit ihm Bibelverse lerne, ganz artig, sagen die mir auch vorm Schlafen gehen, in Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen, denn du, Herr, lässt mich, ob schon allein in Sicherheit wohnen. Mami, ich kann nicht einschlafen. Und ich habe gemerkt, es nützt nichts, wenn man ihnen beibringt, das runterzuleiern. Es nützt gar nichts, es ist gut, wenn sie es auswendig können. Aber dann muss man zurückfragen. In Frieden wirst du was tun? Schlafen. Wann schläfst du? Sag den Vers nochmal auf und hör zu, was du sagst. Im Frieden werde ich, sobald ich liege. Stopp! Wann schläfst du? Wenn du liegst. Sobald ich liege, werde ich schlafen. Also wann werde ich schlafen? Wenn ich liege. Warum werde ich schlafen? Weiß ich nicht. Ja, sag den Vers weiter. Denn du, Herr, lässt mich, obschon allein in Sicherheit wohnen. Obwohl du allein im Zimmer schläfst, obwohl du allein im Bett bist, obwohl und einschlafen, egal wie dicht jemand neben dir kuschelt. Den Schritt des Einschlafens musst du alleine machen. Das muss jeder Mensch alleine machen. Selbst wenn du in einem Massenlager 20 Leute nebeneinander liegen, niemand nimmt dir ab, den Schritt des Einschlafens selber zu machen. Es gibt Dinge, da bist du ganz alleine. Ja, es kann dir auch niemand abnehmen, zu essen oder zu trinken, für dich auf Toilette zu gehen. Und so ist es. Dein Leben kann dir niemand anders abnehmen. Die entscheidenden Dinge in deinem Leben tust du alleine. Und deswegen musst du lernen, wie du diese Dinge gut tun kannst, wie du nicht nur heil durchkommst, sondern mit Erfolg durchkommst. Und dazu gehört, dass man lesen kann und versteht, was liest man. Dass man lernt zu studieren, Dinge zu studieren. Was bedeutet studieren? Wir kennen meistens studieren nur im Sinne von, ja, studiere jetzt nicht so lange rum. Überleg dir mal, wann sagst du dir oder jemand anders, studiere mal nicht so lange rum. Wann sagst du das? Was meinst du damit, wenn du das sagst? Ja, denk jetzt nicht so viel darüber nach. Studieren bedeutet nachdenken. Wörtlich übersetzt aus dem Lateinischen bedeutet es sich bemühen. Eine Anstrengung unternehmen, etwas zu verstehen. Du versuchst zu verstehen, was du liest, was jemand gesagt hat, was die Situation ist. Und wir sollen über die richtigen Dinge studieren oder nachdenken. Ein anderes Wort für nachdenken ist meditieren. Manche zucken zusammen, wenn man das Wort Meditation, Meditieren verwendet. Die Frage ist nicht, Meditieren, Meditation an sich ist nichts Schlechtes. Die Frage ist, was ist der Inhalt deiner Meditation? Was ist das Ziel deiner Meditation? Und ich glaube, dass sehr viel an Meditationspraktiken ihren Ursprung darin haben, was die Bibel sagt. Dieses Buch des Gesetzes lass nicht von deinen Augen weichen. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden, neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Mit anderen Worten, lass sie die ganze Zeit hier, die können innerlich. Schaff dir einen Kreislauf mit dem Wort Gottes, umgib dich von allen Seiten mit dem Wort Gottes. Stopf dich voll mit dem Wort Gottes, dass aus jeder Pore Wort Gottes wieder rauskommt. Denke nichts anderes mehr als das. Und dann wirst du sehen, wie das anfängt, Leben für dich zu werden. Aber das bedeutet nicht, und wir haben so diese Tendenz, das Fleisch hat die Tendenz, wir möchten das dann ganz mechanisch machen. Studieren, okay, nur noch Wort Gottes und dann fängst du an, vorne zu lesen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer. Der Geist schwebte und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Blablabla. Und du liest und liest und liest und liest und versuchst irgendwie und meinst irgendwie, ich muss das jetzt durchstudieren, am besten die ganze Bibel in einem Tag lesen. Aber das ist das Fleisch. Was ist studieren? Studieren bedeutet, ich fange an, mich mit dem auseinanderzusetzen. Studieren ist mehr als nur lesen. Lesen kann man total mechanisch. Du kannst einen Bibelleseplan dir besorgen und du kannst jeden Tag deine 5 oder deine 10 Kapitel mechanisch runterlesen. Mit der Zeit kannst du sogar dein Gehirn dabei abschalten. Das vor allem beim Lautlesen ist das oftmals, dass man Sachen laut lesen, laut vor sich hin liest und gar nicht weiß, was habe ich jetzt eigentlich gelesen. Es geht mir oft so, wenn ich meinen Kindern vorgelesen habe und ich war da ein bisschen unkonzentriert und habe einfach mechanisch gelesen, die Augen und der Mund haben gelesen, meine Gedanken waren ein bisschen woanders, dann, um was ging es jetzt gerade wieder? Oder wenn sie dann irgendwas zurückgefragt haben, dann muss ich sagen, warte mal, was? Ja, man kann diese Dinge alle mechanisieren, aber es geht nicht um das. Das ist dasselbe wie das Wort Gottes bekennen. Es geht nicht darum, pausenlos zu plappern, was in diesem Buch für Buchstaben stehen. Das wird nichts bewirken. Sondern es geht darum, die Dinge zu verstehen. Warum sollst du studieren? Das ist mal das allererste, was du verstehen musst. Warum sollst du studieren? Es gibt ganz, ganz viele Gründe, aber ich sage dir einen. Du wirst nur erfolgreich sein, wenn du anfängst, dich mit deinem Leben auseinanderzusetzen. Und jedes Problem hat eine Lösung. Und du musst studieren, um die Lösung zu finden. Und studieren bedeutet nicht denken, 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 sondern studieren bedeutet, dich mit Stoff, mit etwas auseinanderzusetzen, was bis jetzt nicht in deinem Kopf drin ist. Niemand, kein Arzt studiert Medizin. Schon mal drüber nachgedacht. Kein Apotheker studiert Pharmazie. Sondern ein Schüler fängt an, Medizin zu studieren, um Arzt zu werden. Wenn er das mal weiß, was er weiß, muss er das nicht mehr studieren. Niemand studiert etwas, was er weiß und begriffen hat und umsetzt. Und die meisten Christen fangen an zu lernen, wenn sie neu, von neuem geboren werden. Sie fangen an zu studieren und irgendwann haben sie das Gefühl, jetzt wissen sie es und machen nicht mehr weiter. Es gibt aber einen Unterschied zwischen einem Medizinstudium und der Bibel und dem Wort Gottes. Das Medizinstudium, alles, was du da studierst, ist Menschenweisheit. Und Menschenweisheit kommt irgendwann zu Ende. Du kannst, wenn du dich richtig reinkniest, irgendwann kannst du alles auf einem bestimmten Fachgebiet, was momentan auf dem Markt ist, studiert haben. Irgendwann hast du alles durch. Gut, es kommt immer mal wieder was Neues. Aber das ist nicht mehr so programmfüllend. Aber das Wort Gottes und die Tiefen Gottes, die kannst du studieren dein Leben lang und du wirst nie auch nur einen Horizont sehen. Du wirst nie auch nur ein Ende sehen. Sondern du kannst 100-mal diese Stellen lesen. Und wenn du jedes Mal vorher betest, Heiliger Geist, lass mich verstehen, was ich da lese. Zeig mir, was da steht. Wirst du wieder was Neues finden und wieder was Neues finden und wieder was Neues finden. Du kannst 100-mal Gnade studieren. Und der Heilige Geist wird dich in einen Bereich reinführen, wo du das Gefühl hast, wenn du das willst, wo du das Gefühl hast, ich habe noch nichts von dem verstanden. Wenn ich anschaue, wie ich da und dort noch reagiere, weiß ich, ich habe noch so wenig von Gnade verstanden. Oder wenn ich sehe, welche Liebe Jesus hat, oder wenn ich 1. Korinther, lies mal 1. Korinther 13 und dann sei ganz ehrlich, nur mit dir selber, du musst es vor niemand sagen, du musst nicht mal nicken oder irgendwas, einfach nur mit dir selber. Wie oft an deinem 24-Stunden-Tag, sagen wir mal 8 Stunden schläfst du davon, wie oft in den restlichen 16 Stunden wandelst du auf der Höhe dessen, was dort von Liebe beschrieben ist? Wie oft bist du langmütig, sanftmütig, geduldig? Wie ausgereift sind die Früchte des Geistes in dir? Das ist nicht ein Programm manchmal am Sonntag oder wenn du evangelisieren gehst, sondern das ist ein, wie man so schön sagt, 24-7-Programm. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr, 100 Jahre, wie alt du eben wirst. Das ist ein Programm, jeden Tag mehr und jeden Tag tiefer. Lass uns ein bisschen anschauen, wo wir das Lernen in der Bibel finden. Die Bibel ist voll mit Lernen. Ich kann weder alle Stellen anführen, noch kann ich alle Aspekte beleuchten. Ich kann nur ein paar Punkte rausnehmen. Und deswegen nehme ich einfach ein paar einzelne raus. Was ist Weisheit? Was ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Wissen ist, dass du weißt, im Johannesevangelium steht dieses und jenes, dass du weißt, ich suche einen Bibelvers über Liebe, gut, gucke ich im Johannesevangelium oder in den Johannesbriefen oder im Römerbrief, Römer 8, da gibt es auch einiges über Liebe, okay? Oder 1. Korinther 13, das ist Wissen. Aber Weisheit ist, dass du in einer Situation dieses Wissen so anwenden kannst, dass diese Situation erfolgreich bewältigt wird. Weisheit ist das umgesetzte Wissen, das praktisch umgesetzte Wissen, das zum Erfolg, zum Ziel führt. Weisheit ist niemals theoretisch. Du könntest sagen, Weisheit ist die praktische Umsetzung dessen, was du weißt. Die praktische Umsetzung dessen, was hier steht. Und im Jakobus 1, Vers 5, ich bringe heute viele Stellen, die ihr alle kennt, ist geschrieben, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Wie gibt Gott dir Weisheit? Was hast du für eine Vorstellung, wie die Weisheit zu dir kommt? Ich meine, die meisten von euch haben doch schon mal gebetet, Herr, schenke mir Weisheit. Das ist eigentlich ein häufig Richtung Himmel geschicktes Gebet. Aber hast du dir schon mal überlegt, welche Art von Antwort erwartest du darauf? Was erwartest du auf dein Gebet? Welche Antwort erwartest du auf so ein Gebet? Was erwartest du, was Gott für dich tun soll? Wisst ihr, je konkreter du etwas formulierst, umso einfacher ist es. Das ist bei Gott nicht anders als bei Menschen. Wenn ich zum Beispiel zu Manfred sage, Manfred, ich brauche Mineralwasser. Es ist ganz schwierig für ihn, in der Situation sofort zu reagieren und mir sofort eine Antwort zu geben. Weil er erstmal abchecken muss, muss ich es jetzt nur aus dem Keller holen oder nur aus dem Kühlschrank holen oder ist keins mehr da. Wenn ich aber sage, Manfred, geh bitte Mineralwasser kaufen, bring bitte, was weiß ich, Mineralwasser mit, dann weiß er ganz klar und genau, was ich brauche. Und ich habe es genau formuliert und er weiß genau, wie er mir darauf antworten kann. Wenn ich aber nur sage, ich brauche Mineralwasser, dann ist für ihn die Frage, ja, braucht sie jetzt ein Glas Mineralwasser an ihren Schreibtisch? Braucht sie Mineralwasser in den Kühlschrank, aus dem Keller? Braucht sie Mineralwasser im Keller, weil keins mehr da ist? Oder wie auch immer, oder braucht sie Mineralwasser für jemand anders? Oder ist es nur ganz generell, wir sollten mal wieder einkaufen fahren? Es kann alles möglich sein. Und genau dasselbe Problem ist im Himmel, wenn du sagst, Herr, ich brauche Weisheit. Schenke mir Weisheit. Du musst konkret anfangen zu überlegen, wofür brauche ich Weisheit? Und der nächste Schritt ist, wenn ich zum Beispiel sage, ich brauche Mineralwasser, das ist eben die Vorüberlegung. Deswegen sage ich nicht einfach zu Manfred, Manfred, ich brauche Mineralwasser, sondern ich mache einige Vorüberlegungen. Ich überlege mir, zuerst mal schaue ich nach, was ist da? Zuerst mal kannst du nachschauen, was ist da an praktischer Weisheit? Kannst du das, was du an Weisheit hast, das, was du an umgesetzten Wort Gottes in deinem Leben hast, für diese Situation verwenden. Und wenn du merkst, nein, es ist nichts mehr da, dann musst du ganz konkret sagen, ich brauche für diese Situation, Herr, Weisheit. Die Weisheit, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Die Weisheit, dass ich mit dieser Person richtig umgehe. Die Weisheit, dass ich weiß, was ich jetzt überhaupt tun soll. Ist es Weisheit, weil du zu viele Möglichkeiten hast und nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst? Oder ist es Weisheit, weil du gar keine Möglichkeit hast und gar nicht siehst, wo eine ist? Und das nächste, was ich mir überlege, ist, ich überlege mir nicht, was könnte Gottes Antwort sein, aber was erwarte ich von Gott? Wie erwarte ich, dass Gott mir Weisheit gibt? Hast du dich das schon mal gefragt, wenn du betest um Weisheit? Wie erwartest du, dass Gott dir Weisheit gibt? Und es ist ganz einfach festgelegt. Es ist ganz einfach und klar, woher hatte Jesus seine Weisheit? Er hat in den Schriften gelernt. Er hat gelernt und gelernt und gelernt und gelernt. Und dann hat er angefangen zu begreifen, was er gelernt hat. Und dann hat er angefangen, das umzusetzen, was er gelernt hat. Und wenn du anfängst, das Wort Gottes zu lesen, die Bibel zu lesen, und dann sagst, Herr, ich brauche Weisheit für die Situation, dann ist eigentlich ideal, wenn du die Erwartung hast, dass der Herr dir eine Bibelstelle zeigt zum Beispiel. Weil dann weißt du, das ist Gottes Antwort. Das ist relativ sicher etwas, was Gott zu dir sagt. Versteht ihr, manchmal ist es so, wir sind in irgendeiner Situation, ist das jetzt der richtige Ehepartner für mich oder nicht? Und wir sind so involviert, emotional und überhaupt mit allem. Und das kann sogar noch eine kleinere Entscheidung sein, ist das die richtige Stelle für mich? Du hast vielleicht zwei Möglichkeiten und du musst dich aber für eine entscheiden, Also du kannst nicht auf Sicherheit gehen, du kannst nicht bei allen erstmal zusagen und dir dann die Best raussuchen, sondern du musst dich entscheiden, was ist das, was ich will? Was ist die Stelle, die der Herr für mich vorbereitet hat? Was ist der Ort, wo der Herr mich haben will? Was ist meine Berufung? All diese Dinge sind Bereiche, wo wir Weisheit brauchen. Wie erziehe ich meine Kinder? Welche Bücher sind gut für meine Kinder zu lesen? Welche Bücher sind gut für mich? Welche Filme sind gut für mich? Und so weiter und so weiter. Und da musst du das Wort Gottes kennen und du musst wissen, was Gott von dir erwartet. Womit kann er keine Gemeinschaft haben? Was sind die Filme, wo Jesus aus dem Wohnzimmer rausgeht? Und was sind die Filme, wo er mit dir zusammensitzt und sich amüsiert und Spaß hat? Und wisst ihr was? Ich glaube, es gibt Filme, da sitzt der Herr mit dir und schaut das an. Und es gibt Filme, da ist er schon lange gegangen und der Heilige Geist ruft dir von der Tür aus, weil er gar nicht hinschauen kann, was da über die Kiste flimmert, noch zu. Mach doch endlich den Quatsch aus. Es tut dir nicht gut. Es zieht dich nur runter. Es bringt dich nur in Versuchung. Es nährt nur deine Depression. Es füttert nur deinen Frust. Wenn du Weisheit von Gott haben möchtest, musst du anfangen, das Wort zu studieren. Das ist der Weg, wie Gottes Weisheit kommt. Du musst es lesen. Und du musst verstehen, was du liest. Einfach nur, was die Worte bedeuten. Noch ohne, dass du es ganz konkret für deine Situation weißt. Aber lass dich führen vom Heiligen Geist. Wichtige Bibelverse. Es gibt so ein Grundfundament. Du musst das ganze Kapitel 10 in Johannes, musst du, ich will nicht sagen auswendig können, aber du musst wissen, da steht drin, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und es sind meine Schafe, sagt Jesus als gute Hirte. Und niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Sie gehören dem Vater und niemand kann sie aus Gottes Hand rauben. Niemand kann dich von Gott wegbringen, wenn du nicht bereit bist, wegzugehen. Da kannst du stur sein wie ein Schaf und sagen, ich weiß nichts anderes, ich bleibe bei meinem Hirten, egal was um mich herum passiert. Und der hat gesagt, er führt mich auf grüne Auen, er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Und es ist mir egal, wie meine Seele sich fühlt im Moment. Da steht, er erquickt meine Seele. Die meisten Leute stoßen auf solche Stellen und dann ärgern sie sich drüber. Und ärgern ist genau, ich will nicht sagen das Gegenteil, aber es ist schon ein Stück weit genau entgegengesetzt von dem etwas zu lernen und Lernwilligkeit. Das griechische Wort für Lernen, ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut, ist das Wort mantano, sein Augenmerk auf etwas richten, etwas lernen durch Unterricht, durch Belehrung, etwas hören, sich über etwas informieren, etwas erfahren, etwas kennenlernen, sich durch Theorie und Praxis etwas aneignen. Bis hin dazu eine Gewohnheit aus etwas zu machen. Und in diese Wortfamilie rein gehören ein paar ganz interessante Wörter in der Bibel. Da gibt es zum Beispiel das Wort katamantano, etwas genau lernen, etwas ganz genau kennenlernen, indem man es genau beobachtet, indem man es genau wahrnimmt, etwas bemerken. Etwas begreifen. Dann gehört da rein das Wort Mathetes. Das ist das Wort, kommt glaube ich im Neuen Testament, also wenn die Zählung hier stimmt, 268 Mal vor. Das ist ein Wort, da solltest du wissen, was das heißt. Wenn man es vom Ursprung des Wortes nimmt, wenn man sagt, Mantano heißt lernen, dann heißt Mathetes wörtlich ein Lernender, jemand, der lernt. In unseren deutschen Bibelübersetzungen mit Jünger übersetzt. Ob du jünger oder älter bist als der, von dem du lernst, spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Das ist vielleicht eine unglückliche Übersetzung. Aber du könntest auch sagen, ein Schüler sein. Ein Schüler sein. Überall, wo steht die Jünger Jesu, könntest du auch sagen, die Schüler Jesu. Es gab früher, bei den Griechen gab es Philosophenschulen und man wusste, der kommt aus der Schule des Sowieso und der kommt aus der Schule des Sowieso und jede Schule hatte so ihre speziellen Eigenheiten und ihre speziellen rhetorischen Feinheiten und Weisheiten und so weiter. Das ist bis heute so. Bei Malern sagt man das auch, der kommt aus der Schule von dort und dort oder überhaupt bei Künstlern kommt aus der Schule von dort und dort und so weiter. Ein Schüler. Wenn du selber von dir sagst, ich bin ein Jünger Jesu, und das solltest du sein, das ist das, zu was du von Neuem geboren worden bist. Du bist von Neuem geboren worden, um ein Jünger Jesu zu sein, um ihm nachzufolgen, um so zu sein wie er. Nicht nur so zu werden wie er, sondern so zu sein wie er. Du hast die Berufung, hier auf der Erde so zu sein wie Jesus. Und spätestens hier müsste man verstehen, okay, ein Jünger ist ein Schüler. Ich bin ein Schüler. Und um so zu sein wie Jesus hier auf dieser Erde, muss ich noch einiges lernen. Ja, wir lesen im 1. Johannesbrief im 4. Kapitel, dass Johannes schreibt, wie er, wie Jesus ist, wie in der Qualität von Wesen, in der Wesensart, oder man könnte auch sagen, in der Gattung oder in der Spezies, nämlich von Neuem geboren, durch den Tod ins Leben übergegangen, den Tod überwunden, in einer neuen Kreatur, in einer neuen Gattung oder Spezies von Neuem geboren, in derselben Qualität bist du. So wie er ist, so sind auch wir. Der einzige Unterschied ist, er ist vorm Thron Gottes und wir sind es hier in dieser Welt. Deswegen heißt es, in dieser Welt. Und um das zu begreifen und um das umsetzen zu können, musst du ständig am Lernen sein. Es geht gar nicht anders, du kommst sonst gar nicht nach. Du kannst nicht jemand, weder die ganze Nation noch einen einzelnen Menschen, zu einem Schüler Jesu machen. Und ich verwende jetzt mal bewusst das Wort, weil das sagt der Missionsbefehl. Das ist das Wort, was da steht. Und es ist interessant, im Matthäus 28 steht nicht, macht zu Jüngern, zu Matetes alle Völker, sondern da steht, da ist ein bisschen Grammatik, ein substantiviertes Verb. Macht zu Lernenden, zu Leuten, die sich belehren lassen, Leute, die Lernende sind, alle Völker. Du sollst sie nicht zu etwas machen, sondern du sollst ihnen etwas beibringen, was sie tun sollen und weitergeben sollen. Es ist ein Verb. Es ist, du machst sie nicht zu etwas, dass sie zu etwas Neuem werden. Das hat Jesus gemacht. Und der Heilige Geist vollzieht diese neue Geburt in dem Moment, wo du Jesus zu deinem Herrn machst. Wozu wir sie machen sollen, ist eigentlich zu Leuten, die Lernende sind. Wir können es sagen, macht zu Lernenden alle Völker, zu Lernenden das, was sie sind und was sie tun sollen und zu was sie fähig sind. Wir können es auch sagen, belehrt alle Völker über das, was ihre Möglichkeiten sind und was sie damit tun sollen. Das bedeutet, sie zu Jünger zu machen. Und dass unsere Aufgabe, Autorität des Gläubigen ist, dass er lernen darf, zu sein wie Jesus hier auf der Erde. Und wenn du nicht lernst, übst du nicht deine Autorität aus. Du kannst nicht im Leben herrschen, wenn du nicht bereit bist zu lernen. Ohne Lernen geht nichts, absolut nichts. Eben das Wort, was dort steht, ist nochmal ein anderes. Eben das ist so eine Passivform, Matheteo, wörtlich ein Schüler sein, ein Lernender sein. Bringt die Leute in eine Position, wo sie Lernende sind, wo sie Schüler sind, wo sie bereit sind, immer wieder zu lernen, immer wieder Dinge zu hinterfragen und weiterzumachen und wieder aufzustehen und sich noch mehr auszustrecken und noch mehr sich zu bemühen, um mal wieder das Wort studieren reinzubringen. Und es geht nicht um Leistung, es geht nicht um intellektuelle Leistung. Es spielt keine Rolle, was du für ein IQ hast. Es spielt keine Rolle, und ich will dir was sagen, selbst wenn du nicht in der Lage warst, in der Schule lesen zu lernen. Ich bin überzeugt, ich bin absolut überzeugt, wenn du bereit bist, fleißig zu sein und bereit bist, vom Heiligen Geist Heilung zu empfangen und die Gaben zu empfangen, die Gott dir gegeben hat, und lesen ist eins der kleinsten Dinge, die Gott dir geben möchte, dann bin ich überzeugt, du lernst lesen, wir legen die Hände auf und du wirst einer der besten Leser. Ich bin absolut davon überzeugt, dass für Gott Legasthenie überhaupt kein Problem ist. Es ist übrigens interessant, im Rahmen von dieser, vor Jahren, den 90er Jahren, von dieser Erweckung, die auch unter dem Toronto-Segen bekannt wurde, gab es ganz viele Zeugnisse von Heilung, von Legasthenie. Wo der Heilige Geist ausgegossen wird, da passiert Freisetzung. Es gab ein Zeugnis von einem Mädchen dort in der Gemeinde, und daraufhin hat dann wohl von England jemand geschrieben und so weiter. Und der Glaube, der aus dem Wort kommt und ich sag mal so, die Hoffnung, die genährt worden ist, dadurch, dass jemand das erlebt hat, dass es dieses Zeugnis gab, weil das nährt ja nur die Hoffnung. Und dann gehst du mit der Hoffnung ins Wort und findest deine Verheißung und setzt das um. Und dann passiert es in deinem Leben. Wenn also jemand Mühe hat mit Lesen, ich bin wirklich gerne bereit, das ist nicht schwer. Du musst willig sein und bereit sein und sagen, okay, mein Teil ist, ich setze mir jeden Tag ein Ziel, was ich lese, wie viel ich lese und ich habe da auch Geduld mit mir und so weiter. Und der Teil vom Herrn ist, dass er deine normale, natürliche, dem Menschen zustehende Lesefähigkeit völlig wiederherstellt. Oder vielleicht überhaupt das allererste Mal herstellt, wie auch immer. Aber meistens ist es so, dass wir selber abbauen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist bei den meisten Menschen in den letzten 20 Jahren relativ weit zurückgegangen. Ich meine jetzt nicht altersmäßig, sondern ich meine jetzt in der Gesellschaft, im Durchschnitt. Woher kommt das? Weil wir nicht mehr gewohnt sind, uns aktive intellektuelle Fähigkeiten anzueignen. Weil wir nicht mehr gewohnt sind, unsere Freizeit mit Lesen zu verbringen, sondern alles, was wir lesen, ist die Fernsehzeitschrift. Die zwei Zeilen, wo wir gesehen haben, jetzt ist die Uhrzeit, was kommt jetzt? Und Fernsehen ist etwas, was deine intellektuellen Fähigkeiten, was deine gesamten Fähigkeiten blockiert. Fernsehen ist etwas, was deine Seele auszutscht und deine geistigen Fähigkeiten blockiert. Versteht mich richtig? Wohl dosiert und im richtigen Rahmen ist das kein Problem. Und es war interessant zu lesen, dass der durchschnittliche Schweizer im gesamteuropäischen Maßstab doch fast am Ende liegt. Vor allem die Deutschschweizer mit Fernsehen schauen. Also der durchschnittliche Schweizer, glaube ich, schaut nur eine Stunde und 47 Minuten oder so am Tag Fernsehen. Ja, in Deutschland ist 2,5 Stunden, aber wenn das der Durchschnitt ist, und dann gibt es ja Leute, die gar nicht Fernsehen schauen oder die vielleicht nur die Tagesschau schauen oder vielleicht mal eine Stunde am Abend. Dann muss es also auch Leute geben, die viel mehr schauen. Bei der Schuleinführung am ersten Schultag haben die Lehrer gebeten, dass die Eltern darauf achten, dass die Kinder vor der Schule nicht schon Fernsehen schauen. Du kannst morgens um 5 deinen Fernseher anmachen und hast mindestens auf 5 Programmen Kindersendungen. Es ist kein Wunder, dass die Kinder nicht mehr lesen. Es ist kein Wunder, dass die Kinder nicht mehr lesen wollen, aber wir müssen nicht auf die Kinder gucken. Frage sich jeder in aller Gnade, in aller Liebe, was war das letzte Buch, das du gelesen hast? Ich meine jetzt außer der Bibel, leg mal die Bibel zur Seite. Ja, und leg vielleicht auch mal das, was du wegen deiner Arbeit lesen musstest, irgendein Fachbuch, leg das mal zur Seite. Was war das letzte Buch, was du gelesen hast? Wann hast du das letzte Buch gelesen? Wie lange hat es gedauert, bis du durch warst? Versteht mich richtig, ich weiß, es gibt Leute, die sind leidenschaftliche Leser und lesen viel. Und dann auch, welche Qualität war das letzte Buch, was du gelesen hast? In welcher Kategorie würdest du das einordnen? Und ich meine jetzt nicht nur Kategorie Trivialliteratur, Weltliteratur oder so, sondern ich meine vom intellektuellen Anspruch auch. Muss es immer nur ein christlicher Roman sein, damit du die Endzeitdinge verstehst? Oder darf es auch mal ein Sachbuch sein? Muss es in einer schönen Geschichte verpackt sein oder darf es auch mal 5 Bibelverse hintereinander haben und du arbeitest dich da einfach mal durch? Das ist manche lachen, aber das ist für viele, ist es eine Herausforderung, wenn du ihnen sagst, lies doch mal das Buch und es ist mehr als ein Minibook. Die Minibooks gehen zeitweise am allerbesten am Büchertisch. Ich meine, ein Minibook, wofür hast du ein Minibook? Das ist eigentlich für Leute, die nicht gläubig sind. Ich würde Minibooks vor allem an Leute verteilen, die noch nicht gläubig sind. Und um Leuten Mut zu machen, zu lesen. Das ist nur die Einsteigerdroge. Versteht ihr? Das ist nur der Einstieg. Das ist nur, dass Leute verstehen, wow, so gut kann Lesen sein. Und dann sind die gut zum Beispiel, weil man die in großen Mengen kaufen kann und nicht so teuer sind. Und dann kann man die gut verschenken. Und man kann auf seinem WC ein paar liegen lassen. So für den Zeitraum, den man da verbringt, ist das praktisch, sowas liegen zu haben. Aber das sollte nicht deine stille Zeitlektüre sein. Zumindest, du kannst damit starten. Aber ab einem bestimmten Wachstum solltest du mindestens mal, sagen wir mal, aus Glauben zum Glauben als tägliche Lektüre haben. Eine Seite mit Kenneth und Gloria Copeland, das Wort studieren. Und dann nicht nur lesen und um die Bibelstellen rundherum und nur das, wo die Seele gestreichelt wird, sondern richtig mal reingehen in die Bibel, mal lesen, was davor und dahinter steht. Und ich sag's dir, der Herr wird zu dir reden in einer Art und Weise, wie du das noch nie vorher oder schon lange nicht mehr erlebt hast. Und die meisten Christen leben in Wellen. Ich habe jetzt kürzlich wieder ein Gespräch gehabt und habe so ein Schema gesehen. Und ich sag euch, es ist schlimm, wenn wir in Wellen leben. Also wie meine ich das? Hoch, Freude, der Herr ist gut, langsam geht's in die Depression rein. Dann ackern wir uns wieder, mühsam rappeln wir uns wieder auf und kriechen auf dem Berg hoch und oben auf der Spitze. Prima, alles super und so weiter. Wir vergessen, dass wir uns weiter bemühen, dass wir weiter studieren, dass wir weiter dranbleiben. Weil es geht noch höher, es geht noch höher. Nein, und das nächste Tal kommt bestimmt. Und weißt du was? Das ist der beste Weg, wie du nie deine Berufung, wie du nie das erreichst, was Gott für dich geplant hat. Nicht umsonst heißt es im Philipper 3, ich jage auf das Ziel zu, nach oben hin zu der himmlischen Berufung. Hast du schon mal überlegt, warum da oben steht? Ich meine, Gott weiß ganz genau, dass der Himmel nicht räumlich oben ist. Also, dass dieser Himmel, der räumlich über uns ist, nicht das Ziel ist, wo wir hinjagen. Wir sollen uns nicht eine Rakete kaufen und dahin fliegen. Du bist Gott nicht näher, wenn du im Flugzeug, weiß ich, ein paar Kilometer über der Erde sitzt. Was bedeutet nach oben, dass du in deiner persönlichen Entwicklung so einen Weg machst? Das muss nicht so sein. Lieber so, lieber vielleicht nur eine Neigung von 20, 30 Grad. Alles, was über 45 Grad ist, ist gefährlich, weil du kannst nach hinten kippen. Also 45 ist die Mitte zwischen, wenn das 90 ist, dann ist 45 ungefähr in der Mitte. Ist übrigens auch nicht ganz verkehrt, wenn man ab und zu mal so ein paar Sachen repetiert, die man in der Schule gelernt hat. Es kann sehr hilfreich sein, wenn du in der Mikro an die Kasse gehst und dich trainierst, ein bisschen im Kopf rechnen. Du musst, wenn irgendwas, was weiß ich, 2,80 kostet, kannst du mit rund 3 Franken rechnen. Ich habe schon ein paar Mal an der Kasse nochmal nachgefragt und gesagt, das kann doch nicht stimmen. Und dann habe ich gesehen, den teuersten Posten hat sie 2-mal drüber gezogen. Nicht absichtlich, aber das passiert. Aber ich weiß, ob ich jetzt 30 oder ob ich jetzt 50 Franken zu bezahlen habe. Und das schadet nicht. Und weißt du was? Es trainiert dich. Je öfter du das machst, umso besser kannst du das. Was wollte ich eigentlich noch sagen? Es gibt auch das griechische Wort amates. Das Interessante ist ja, der Anfang von mathetes ist M-A-T-H-E, Mathe. Und da kommen bei mir gleich wieder so die Assoziationen. Und ich, gut, mein Beruf als Mathelehrerin, ich habe über Jahre Nachhilfe gegeben. Ich habe nie in meiner ganzen Entwicklung nie einen Schüler gehabt, der das nicht verstanden hat. Aber 95% der Schüler, die bei mir waren, waren Schüler, denen man eingeredet hat und die sich selber eingeredet haben, ich kann das nicht, ich bin schlecht in Mathe. Und wisst ihr was? Mathe ist so leicht. Mathe, Schulmathematik, was du bis zur Schule, sagen wir mal, was du bis zur Sekundarschule lernst, auch in der Sekundarschule noch. Ja, es kann im Abitur, wenn du im naturwissenschaftlichen Zweig bist und viel Mathe hast, kann es schon auch ein bisschen intensiver werden. Aber das meiste ist 95% auswendig lernen. Mathematik ist ein Regelwerk, da gibt es Definitionen, das sind Festlegungen, das ist so und das ist so und da kannst du diskutieren oder du kannst einfach sagen, es ist so und es anwenden und es funktioniert immer. Die ganzen Lösungssysteme, es ist nur logisch. Ja, Logik war noch nie meine Stärke. Gott ist der Logischste, den es gibt. Du bist in seiner Natur, in seinem Wesen geschaffen. Bist du bereit zu lernen? Bist du bereit, dir eine logische Denkweise anzueignen? Und du brauchst logisches Denken. Weißt du, wie du dich im ganzen Theologie-Dschungel und in all den verwirrenden Aussagen zurechtfindest? Mit ein bisschen logischem Menschenverstand. Und dann kannst du sogar als Nicht-Theologe, als Nicht-Hebräisch, Nicht-Griechisch-Spezialist, als Nicht-Bibel-Studiert, kannst du rausfinden, da muss irgendetwas falsch übersetzt sein. Ich kann mich erinnern, als ich relativ neugläubig war, habe ich im Alten Testament diese Stellen gelesen, eben im Segen und im Fluch. Und dann werde ich dir nicht die Plagen auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Und schon damals habe ich gewusst, da ist irgendetwas falsch übersetzt. Warum? Geh mal logisch ran. Im Jakobus steht, alles was gut und alles was vollkommen ist von Gott. Wenn du die rote Linie in der Bibel suchst, gibt eine rote Linie, die fängt beim 1. Mose an und geht bis ans Ende der Offenbarung. Und die heißt, Gott ist gut. Gott ist gut. Das ist die rote Linie, die geht durch. Du kannst auch sagen, Gott ist Liebe. So, und jetzt setz mal da Liebe ein. Dann werde ich dir nicht die Krankheiten auferlegen, die die Liebe den Ägyptern auferlegt hat. Und schon da klingelt bei deinem logischen Menschenverstand, Liebe gibt niemals Krankheiten. Und dann verstehst du, auch wenn du nicht weißt, warum. Ja, und du solltest nie so viel Ehrfurcht haben vor einem gedruckten Buch, dass du das nicht hinterfragst, dann verstehst du, vermutlich ist da irgendwas beim Übersetzen falsch gegangen. Und wenn du ein bisschen fortgeschritten bist, dann weißt du, Gott kann gar keine Krankheit geben, weil er hat gar keine Krankheit. Jetzt kommen wir wieder in die Logik rein. Jetzt kommen wir wieder in die simple Logik rein. Was kannst du mir geben? Ich kann zu dir kommen, ich kann sagen, mach deine Brieftasche auf, dann können wir reingucken, was drin ist und all das, was drin ist, kannst du mir geben. Aber wenn ich jetzt zum Philipp gehe und sage, Philipp, gib mir einen deutschen Pass, dann sagt er zu mir, tut mir leid, kann ich dir nicht geben. Ich kann dir einen Schweizer Pass geben, ich kann dir Geld geben, ich kann dir sogar einen Schweizer Führerschein geben, aber einen deutschen Pass kann ich dir nicht geben, habe ich nicht, habe ich noch nie besessen. So einfach ist das. Gott hat noch nie Krankheit besessen. Im Himmel gibt's keine Krankheit. Wo sollte er die also hernehmen? Und welchen Grund hätte Gott, mit dem Teufel zusammenzuarbeiten? Sollte Gott dem, der gegen ihn rebelliert hat, hinterherlaufen und sagen, bitte gib mir mal ein bisschen Krankheit, damit ich die mal, ich brauche die mal schnell für die Ägypter? Ich meine, und was brauchst du dafür, um solche Dinge zu verstehen? Das ist kein Theologiestudium, was ich hier mache. Ein bisschen trainieren das logische Denken. Sudoku ist ja jetzt ganz große Mode. Dem einen oder anderen sagt das was. Ja, so Zahlensachen. Und auf einmal sitzen überall Leute auf der Parkbank. Jeder würfelt, jongliert mit Zahlen rum. Die gleichen Leute, ich bin überzeugt, die gleichen Leute, wenn du die fragen würdest und sagen, Mathe habe ich keine Ahnung, kann ich nicht, liegt mir völlig fern. Die gleichen Leute sitzen und jonglieren, um ihr Gehirn fit zu halten, weil es jetzt gerade Mode ist. Du solltest dein Gehirn fit halten, ob es Mode ist oder nicht, weil du brauchst dein Gehirn noch. Du brauchst dieses logische Denken. Und weißt du, du musst nicht Theologie studieren. Es ist auch nicht die Aufgabe von jedem, das Theologie zu studieren. Es reicht, wenn du ein solides Fundament im Wort hast. Es reicht, was du Sonntag für Sonntag im Gottesdienst hörst, ab und zu mal eine gute CD. Du liest jeden Tag mit dem Heiligen Geist in der Bibel deine Portion. Das reicht. Nicht alle sind dazu berufen, Prediger zu sein. Aber alle sind dazu berufen, gesunden Menschenverstand zu haben. Woher weiß ich das? Weil Gott das in uns hineingelegt hat. Er hat gesagt, wie er ist, so sind auch wir auf dieser Welt. Wisst ihr, was Jesus versucht hat, den Menschen zu erklären? Egal ob Schriftgelehrte oder seine Jünger, er hat immer versucht, ihnen Logik zu erklären. Er hat gesagt, hört doch mal zu, Jungs. Das ist doch genau wie wenn du ein Saatkorn nimmst und du steckst das in den Boden. Was passiert? Es wächst auf, nach einer gewissen Zeit kommt ein Baum hervor. Verstanden? Okay. So ist das mit dem Reich Gottes. Genau so. Du nimmst ein Same, das ist mein Wort, das habe ich euch jetzt gebracht und mein Reich wird auf dieser Welt wachsen und wachsen und wachsen. Oder ich erzähle euch ein anderes Beispiel. Das ist wie ein Sämann. Jemand geht aus und sät. Und dann nimmt er den Samen und der fällt irgendwo auf dem Weg. Was passiert? Die Leute trampeln drüber, die Vögel picken es weg. Passiert nicht viel. Jetzt fällt da was auf Steiniges. Vielleicht regnet es gerade, dann keimt der Samen, geht es ein bisschen auf, aber es kann gar keine Wurzeln richtig kriegen. Und dann kommt die Sonne und verbrennt es. Und dann fallen ein paar Samenkörner irgendwo auf die Wiese oder irgendwo unter Disteln, unter Dorn, unter wildes Gestrüpp. Was passiert? Ganz einfach, was passiert? Es geht auf, aber es hat ja gar keinen Platz und es wird erdrückt. Und dann gibt es noch das auf dem umgeackerten Boden. Was passiert? Es bringt Frucht. Soweit alles klar? Soweit verstanden? So, und so ist das mit meinem Reich. Es ist ganz einfach. Der Same ist mein Wort, das, was ich zu euch rede, sagt Jesus. Und der Boden ist dein Herz. Und du kannst aus einem felsigen oder aus einem festgetretenen oder aus einem mit Dornen und Unkraut übersäten Boden einen guten Herzensboden machen. Wie? Indem du das Wort willig aufnimmst und bereit bist, alles aus dem Weg zu räumen, was dem entgegensteht. So einfach ist das Wort Gottes. Und so einfach kann man das verstehen. Der größte Teil meiner theologischen Studien, und ich sage es ganz ehrlich, ich bin kein Fan von theologischen Studien. Da sind wir sehr verschieden. Manfred gräbt sich Stunden in Bücher ein. Aber für mich muss die Logik stimmen. Für mich muss das stimmen. Das muss ein Ganzes sein. Mein Raster im Kopf sagt mir alles, jedes Bibelwort, was irgendwie bei mir so ankommt, dass es nicht in das Raster reinpasst. Gott ist gut. Gott liebt mich. Das lege ich zur Seite. Es bleibt in dem Filter drin hängen. Und ich kann gut damit leben, dass ich noch nicht alles verstanden habe. Ich kann gut damit leben, dass ich nicht entscheiden muss, was passiert mit den Menschen, die das Wort Gottes nicht gehört haben, weil ihnen niemand gepredigt hat. Letztens eine gute Antwort auf diese Frage gehört. Es hat mich sehr beeindruckt. Und dann höre ich so eine Antwort und dann sage ich nicht, ja, aber das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Das hat ja der und der Prediger gesagt, in dem Fall Kenneth Copeland. Das kann ich ja nicht einfach übernehmen. Natürlich kann ich das übernehmen. Wo hat der denn seine Weisheit her? Von meinem Papi. Also kann ich das doch übernehmen. Der hat doch seine Weisheit auch nicht von sich selbst, sondern von seinem und meinem Papi. Und woher weiß ich denn, oder andersrum, wieso soll es denn nicht so sein, dass mein Papi dem die Weisheit gegeben hat, damit er mir die weitergibt, damit ich nicht das Rad nochmal neu erfinden muss. Ja, und er hat zum Beispiel auch gesagt, er wird immer wieder gefragt, ja, aber was ist denn, wenn jemand stirbt und niemand ihm das Evangelium gepredigt hat, dann ist doch Gott ungerecht, wenn der in die Hölle kommt. Und dann sagt er drauf, das ist nicht mein Department. Das ist nicht mein Bereich, das ist nicht mein Geschäft. Ich bin nicht der Richter, das ist Gottes Sache. Aber ich weiß, dass jeder dieser Menschen in die Hände eines liebenden Gottes fällt. Und Gott ist nicht ungerecht. Wie immer er dieses Dilemma löst, es ist nicht meine Aufgabe. Aus meiner Sicht gibt es nur schwarz und weiß. Aber, versteht ihr, es ist nicht mal meine Aufgabe, meine Gedanken damit zu beschäftigen. Es ist nicht mal meine Aufgabe, darüber nachzustudieren. Selbst wenn das meine nächsten Angehörigen sind. Und wir sehen das auch bei David. Ihr habt vielleicht noch so im Hinterkopf diese Geschichte mit David, mit Bathseba, das erste Kind, was sie bekommt. Und das Kind ist krank. Und David grämt sich und er isst nicht und er trinkt nicht und niemand traut sich auch nur ihn anzusprechen. Und dann ist der Knabe gestorben. Und dann denken sie, meine Güte, als er krank war und noch Hoffnung bestand, dass er wieder gesund wird oder überlebt, da war er schon so schlimm. Wer mag jetzt sich zu trauen, hinzugehen und ihm die Botschaft zu bringen, dass er gestorben ist? Keiner traut sich, ihm das zu sagen. Und dann sagen sie es ihm doch. Und was passiert? David steht auf, er kleidet sich frisch. Für ihn ist die Sache erledigt und er lebt wieder richtig auf. Und was sagt er? Die Sache ist entschieden, die Sache ist erledigt. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Nicht nur, ja, ich kann jetzt auch nichts mehr ändern, sondern die Sache ist entschieden. Und es ist nicht meine Entscheidung gewesen. Aber ich danke Gott, er hat eine Entscheidung getroffen. Und dass er ihm vergeben hat, hat man ja gesehen. Er hat ja dann noch einen Sohn gekriegt. Wer war der Sohn von Bathseba und David? Salomo, einer der großen hier genannten, sein Nachfolger auf dem Thron. Ja, einer der großen und mit viel Weisheit gesegnet war. Preist dem Herrn. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wir müssen lernen, das, was wir an Denkvermögen haben, für das Reich Gottes einzusetzen. Manche Leute sind in der Lage, wunderbar zu denken. Und ich habe das Gefühl, sie kommen in die Gemeinde rein. Und sie geben ihre gesamten Fähigkeiten ab. So wie sie ihre Jacke da hinten aufhängen, hängen sie ihre Denkfähigkeit oder ihr Gehirn da hinten auf. Und plötzlich kommt man auf die verschraubtesten Auslegungen oder die eigenartigsten Fragen. Aber was ist wenn und wie und so? Ich weiß es auch nicht. Aber was würdest du jemand sagen, wenn er dir diese Frage stellen würde? Hast du dir das schon mal überlegt, bevor du irgendwelche wenn du dich fragst, ist das eine religiöse Frage oder so, dann überleg dir mal, habe ich über Jahre immer gemacht, wenn ich ein Problem hatte und ich habe vielmals niemanden gehabt, der mir irgendwie Antwort geben konnte. Ich meine jetzt geistliche Dinge oder wo ich irgendwie eine Gelegenheit hatte zu fragen oder so. Und vielmals hat der Herr mir gesagt, was würdest du jemand sagen, der mit diesem Problem zu dir in die Seelsorge kommen würde? Was würdest du machen? Und dann habe ich gesagt, ich würde meine Bibel nehmen, würde anfangen zu studieren. Was gibt es irgendwo, irgendwas, wo der Herr was zu diesem Thema sagt? Gut, mach das. Dann habe ich das gemacht. So einfach ist es, ist so einfach. Und dann bin ich drauf gekommen. Und wisst ihr, für andere können wir das ja immer viel, viel besser. Aber nutze doch deine Begabung, Seelsorge zu machen, Leute zu beraten für dich selber. Was denkst du, wie gut das funktioniert? Und du weißt erst noch, was funktioniert und was eben nicht. Die meisten Gläubigen, und ich weiß, es gibt einige Ausnahmen, und wenn man jung ist im Glauben, wenn man noch nicht lange mit dem Wort da vertraut ist und so weiter, und es gibt viele Fragen, die sind sicher auch berechtigt. Aber die meisten Fragen, die mir gestellt werden, könnten sich mit ein bisschen Mühe die Leute selber beantworten. Es ist nur einfach unangenehm oder manchmal fragt man vielleicht auch, weil man eigentlich lieber eine andere Antwort haben möchte. Die meisten Leute, die kommen und sagen, bitte bete mal für mich. Ich weiß es jetzt, hochbrisanter Stoff, den ich sage. Nimm es einfach auf, lass es durch deinen Rost gehen, sortiere, betrifft es dich oder nicht. Du kannst auch einfach sagen, betrifft mich in dem Fall nicht. Wenn es dich nicht betrifft, betrifft es dich nicht. So viel Eigendenken darfst du in jeder Predigt einsetzen. Du darfst in jeder Predigt jedes Wort nachstudieren. Du darfst immer nachschauen. Ja, ich habe Unmengen von Bibelstellen, wo der Begriff Lernen vorkommt, habe ich hier rausgesucht. Aber wir kommen gar nicht dazu. Aber das kannst du mal machen. Du kannst zu Hause mal nachschauen. Einfach lies mal im Neuen Testament. Kannst du in den Evangelien anfangen und in den Paulusbriefen. Überall, wo der Begriff Lernen vorkommt. Oder alles, was mit dem zu tun hat. Wenn du eine Strongs hast, so Online-Bibel mit Strongs, dann gibst du einfach mal ein 3129. Und dann hast du den Begriff und dann kannst du gucken, wo der überall vorkommt. Manchmal ist es auch anders übersetzt. So, und dann studierst du das mal, was in welchem Zusammenhang das überall vorkommt. Eben, und wenn dann jemand kommt und wenn du eine Frage hast und irgendwie ein, ja, wo du meinst, oh, da muss ich mal irgendjemand fragen und so. Oder auch Gebetsanliegen, kannst du mal für mich beten? Meistens wäre das Gebet effektiver, die Person würde selber zu Gott gehen. Viel effektiver. Das erwartet Gott von uns. Gott erwartet, dass wir unser Gehirn einschalten. Gott erwartet, dass wir das, was wir studiert haben und begriffen haben, dass wir das leben. Das ist nämlich der dritte Punkt. Du studierst es, der Heilige Geist erklärt es dir, du begreifst es und dann fang an, das zu leben. Ich habe mal einen Ausspruch gelesen von Mark Twain. Er hat mal gesagt, mir bereiten nicht die Bibelverse Kopfzerbrechen, die ich nicht verstehe, sondern die, die ich verstehe. Haben dir schon mal Bibelverse, wo du genau weißt, was die bedeuten, Kopfzerbrechen bereitet? Die können dir Kopfzerbrechen bereiten, weil du jetzt weißt, jetzt muss ich es nur noch tun. Ein Täter des Wortes sein, jetzt muss ich nur noch tun, was ich schon weiß. Zum Beispiel, wenn der Frust und die Depression wieder naht. Du weißt ganz genau, spätestens jetzt, müsstest du anstatt den Fernseher wieder anzumachen oder anstatt andere Frustprogramme, Frustbekämpfungsprogramme im Natürlichen ablaufen zu lassen, müsstest du jetzt hinsetzen und Bibel studieren. Du müsstest dir einfach deine Verheißung nehmen und anfangen, diese Hoffnung vor deinem Auge groß werden zu lassen. Du müsstest anfangen auszusprechen, was mit dir passiert, was mit deiner Familie passiert, wie der Herr dich zum Sieg herausführen wird, dass du in allem mehr als Überwinder bist, dass du ein Sieger bist, dass du geboren bist, um ein Sieger zu sein, dass du geliebt bist, dass du mehr geliebt bist als jeder andere und so weiter. Du müsstest anfangen, dir selber das zu sagen, wo du gerne hättest, dass jemand dich anruft und dir das sagt. Wenn du das Gefühl hast, sollte mich mal jemand anrufen, mir was Aufbauendes sagen. Nummer 1, ruf den Herrn an. Kennt ihr die Telefonnummer Gottes, ja? 5015, genau. Ruf den Herrn an. Weißt du, was der Heilige Geist dir sagen wird? Lob dich selbst. Sprich über dir aus, was das Wort über dich sagt. Fang an, Gott zu preisen für das, was er aus dir machen wird. Fang an, deine Siege zu feiern, anstatt das Selbstmitleid. Anstatt frustriert zu sein und zu feiern, im Negativen, was alles noch nicht ist. Und jetzt hast du schon so lange gebetet und es ist immer noch nicht da und es ist immer noch nicht geheilt. Und so, stattdessen, preis dem Herrn. Aber es geht mir schon viel besser, als wo ich gläubig geworden bin und erst vorher. Und du fängst an, mit Jesus zu feiern. Und du rühmst Jesus und du rühmst das Blut und du fängst an, dir auszumalen, wie dein Leben aussieht, wenn das und jenes Wort sich noch etabliert hat. Und der Heilige Geist wird dir dabei helfen. Du kannst jedes Mal eine Entscheidung treffen. Die Frage ist einfach, bist du bereit, das zu lernen? Bist du bereit, deine Lernfähigkeit, dein logisches Denkvermögen zu trainieren? Und das kannst du mit unterschiedlichsten Sachen machen. Warum nicht auch mal eine Matheaufgabe rechnen? Warum nicht auch mal ein Sudoku machen? Warum nicht auch, wenn der Sohn die Hausaufgaben macht oder die Tochter, sich mal heimlich, ohne dass man das sagt, trainieren, könnte ich das auch noch? Wüsste ich auch noch, wie viel 9 mal 8 ist? Oder was weiß ich, 5 mal 17? Könnte ich das noch im Kopf ausrechnen? 96 geteilt durch 8. Hätte ich noch eine Strategie, irgendwie da zu einer Lösung zu kommen? Ich meine jetzt nicht Taschenrechner. Bin ich noch in der Lage, wenn ich einkaufen gehe, ungefähr zu wissen, habe ich jetzt in meinem Wagen Sachen für 100 Franken oder habe ich Sachen für 150 Franken drin? Und so kannst du, das sind Gaben, die Gott dir gegeben hat. Die meisten Menschen nutzen viel zu wenig ihren Verstand aus. Und wenn sie ihn nutzen, dann dafür darüber nachzudenken, was sie nicht können. Fang doch mal an, darüber nachzudenken, was du kannst und was alles noch möglich ist. Wenn zum Beispiel Bücher empfohlen werden. Ich meine, wenn man nicht so gut lesen kann und sich das nicht mehr gewohnt ist, fang an, guck in die Bücher rein. Ich sag's dir, fang an, guck rein, nimm zuerst Bücher, wo die Schrift vielleicht ein bisschen größer ist. Und trainier dich in dem. Dann kauf dir eine Bibel. Es gibt Bibeln mit Großdruck. Gibt's auch in einer einigermaßen akzeptablen Preisklasse. Manfred sowieso mit Großdruck. Ja, die ist auch von der Sprache her gut zum Lesen. Aber es gibt auch, wenn du im Alten Testament lesen willst, es gibt Bibeln mit Großdruck. Die sind auch gar nicht so teuer. Muss ja nicht eine mit Goldschnitt nehmen oder was, wenn du das Geld nicht hast. Das ist leichter zu lesen. Wisst ihr, ich könnte auch nicht mit dieser ganz kleinen, so einer ganz kleinen Hosentaschenbibel, die kann ich in meiner Tasche haben, aber wenn ich da lesen sollte, ich sage euch, da mag ich auch nicht lange lesen. Ich lese auch nicht gerne am Computer Bibel. Das ist so anstrengend für meine Augen. Ich habe immer meine Bibel da liegen und dann gucke ich Wörter nach oder suche mir Bibelverse zusammen, wenn ich Sachen studiere. Ja, du darfst es dir so leicht wie möglich machen. Ich habe letztens auf einer CD von Griffel und Dollar gehört, wenn er was ausstudieren will, dann macht er sich erstmal seinen Schreibtisch parat und legt alle sein, so Konkordanz und Bibeln, verschiedene und so weiter, alles parat, um sich selber wie ein Stück weit so in eine Stimmung oder in eine Position von Bereitschaft zu versetzen. Weißt du, wenn um dich rum das volle Chaos tobt und dein Zimmer so ist, dass wirklich deine Bibel nur zu noch Platz hat, wenn du sie aufschlägst, musst du was zur Seite schieben, dann ist es vielleicht besser, erstmal aufräumen, erstmal einen Raum, einen Ort schaffen, vielleicht mal Radio ausstellen, ja, oder vielleicht eine Zeit nehmen, wo dir nicht schon die Augen zufallen. Ich lese an den seltensten Tagen lese ich abends Bibel. Warum? Weil ich abends so müde bin. Ich schaffe es abends nicht mehr Zeitung zu lesen. Ich kann gar, obwohl es vielleicht was Spannendes drin steht. Abends ist schwierig für mich zu lesen. Ja, deswegen plane ich die Zeit so, dass ich morgens zum Beispiel Bibel lese. Oder vormittags oder mittags oder wann immer die Zeiten sind. Und das ist wichtig, dass Lernen ein aktiver Teil wird. Und dann kommt das Nächste dazu. Ich sage vielmals, die besten oder viele, viele gute Predigten gibt es nur auf Englisch. Warum? Weil die geistliche Bewegung in Deutschland noch nicht so weit ist, dass es in diesem großen Maße im deutschsprachigen Raum gute Prediger gibt. Also was brauche ich? Ich muss Englisch lernen. Die meisten haben in der Schule schon Englisch gelernt. Und was sie noch dazu gelernt haben, ist ein großer Frust. Ja, ich bin nicht so sprachenbegabt wie du. Ich habe auch nicht gewusst, ob ich sprachenbegabt bin oder nicht. Ich kann mich erinnern, wir haben ja in der Schule Russisch gelernt. Ich habe Russisch gehasst, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie. So wie manche hier vielleicht Französisch, so eine Sprache, die man lernen muss, obwohl man sie nicht will und man findet sie blöd. Und im Russischen ist es auch noch so, dass die Buchstaben auch noch anders aussehen. Das heißt auch nochmal komplett, du lernst nochmal ein komplett neues Alphabet zum Lesen und zum Schreiben. Und irgendwann im Jahr 1986 habe ich das letzte Mal Russisch gehabt. Man musste ja, wenn man studiert hat, muss man auch nochmal Russisch lernen, musste man noch einen halben Doktor in Russisch machen. Ich sagte ja, also wenn ich ein Fach gehasst habe, dann war es das. Und dann plötzlich bist du mit den Leuten zusammen. Und ich war mit Leuten, die hatten fast genauso lange Russischunterricht wie ich. Ich war dort und die wussten keine drei Sätze. Und weißt du warum? Weil sie sich in ihrem Kopf entschieden hatten, ich kann kein Russisch und weil sie nicht bereit waren, diese Entscheidung zu revidieren. Und wisst ihr, wie viele Leute vom Dienst ferngehalten werden, weil sie solche Entscheidungen im Kopf haben. Vielleicht hat der Herr dich berufen, französisch sprechenden Menschen zu dienen. Vielleicht hat der Herr dich berufen, als Übersetzer in einer Gemeinde zu dienen. Preis dem Herrn für Maria, dass wir da gute Übersetzung haben. Für Leute, die halt nicht so gut Deutsch können im Moment. Und diese Bereitschaft, etwas zu lernen, weil du es für deinen Dienst brauchst, die muss einfach zunehmen. Wisst ihr was, du kannst auch mit 30 noch ein Instrument lernen. Wenn du immer schon davon geträumt hast, im Lobpreisteam zu sein und wenn du merkst, ich bin nicht so unmusikalisch, aber so richtig gut ist auch nicht. Oder beim Singen, nimm dir einfach mal einen einfachen Kassettenrekorder, gibt es mit Mikrofon drin, nimm mal was auf, was du singst und dann hör mal zu und sei mal ganz ehrlich. Ja, und bevor du dann sagst, ich würde gerne ins Lobpreisteam, nimm ein paar Unterrichtsstunden. Man kann eine Stimme trainieren. Man kann Dinge lernen, man kann Instrumente lernen und dann bring den Fleiß auf, das zu üben. Und dann gibt Gott übernatürlich dazu. Übernatürlich kommt dazu, wenn du natürlich gibst. Du gibst im Natürlichen und der Herr gibt übernatürlich dazu. Wisst ihr, wie viele Leute nicht in ihre Berufung reinkommen, weil sie zu bequem sind, zu faul sind oder meinen, sie haben kein Geld dafür, das zu lernen, was sie als Handwerkszeug brauchen. Und ich meine nicht nur eine Bibelschule. Das ist noch das Leichteste, was die Leute verstehen. Vielleicht will der Herr dich als Missionar irgendwo hinhaben und möchte, dass du anfängst, die Kultur kennenzulernen. Möchte, dass du anfängst, Grundlagen für die Sprache zu lernen. Vielleicht möchte der Herr dieses oder jenes tun. Vielleicht möchte der Herr dich in diesen oder jenen gesellschaftlichen Kreis bringen und es scheitert daran, dass du nicht bereit bist, das zu lernen, was du brauchst, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und ich meine jetzt nicht solche Sachen wie Golf spielen oder so. Dazu würde sich ja der ein oder andere noch überreden lassen. Aber warum nicht Englisch lernen, wenn die besten Sachen nur auf Englisch da sind? Warum nicht etwas tun im Natürlichen, um dem Herrn zu zeigen, Herr, ich will mich qualifizieren für mehr. Jesus sagt, wenn wir mit dem Geringsten, und Geld ist das Geringste, nicht treu sind, wer wird uns das Wahre anvertrauen? Dazu gehört auch, also das Geringste ist das Geld. Aber Gott wird ja auch nicht seine Salbung und den großen Dienst, den er für dich hat, anvertrauen können, wenn du nicht bereit bist, mit deinen Talenten etwas zu machen. Die Gabe allein reicht nicht. Wenn du in der Pflege arbeiten willst, warum nicht eine Ausbildung machen? Wenn du weißt, ich habe eine Berufung für kranke Menschen, warum dich nicht mit bestimmten Dingen beschäftigen? Warum nicht mal das ganze Wort Gottes durchstudieren? Alle Verse über Heilung. Nicht lesen, was Kenneth Hagin geschrieben hat, nicht nur lesen, was dies oder jenes Buch hat, sondern vorne beim 1. Mose anfangen und jeder Vers, der mit Heilung zu tun hat, jeder Vers, der etwas über die Gesundheit des Menschen sagt. Ja, das ist das, was Kenneth Hagin gemacht hat, wie er zu seiner Heilung gekommen ist. Er hat alles durchstudiert. Und alles, was dich daran hindern könnte, ist vielleicht Fleiß oder Faulheit. Der Fleiß nicht, die Faulheit. Aber da haben wir ja eine andere CD darüber. Lernen. Vielleicht noch 2, 3 Bibelverse. Jesus selbst hat gelernt. Lukas 2, Vers 46. Und es geschah, als sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Da war er 12. Als 12-Jähriger darf man viele, viele Fragen stellen. Hebräer 5, Vers 8, eine andere Stelle, wo es über Jesus heißt, dass er lernte. Und lernte, obwohl er Sohn war. Und das meint, obwohl er Sohn Gottes war. An dem, was er erleiden musste oder was er litt, den Gehorsam. Weißt du, wann du Gehorsam lernst? Gehorsam lernst du dann, wenn du gehorsam sein musst oder solltest, wenn es dich was kostet. Solange dein Wunsch mit Gottes Wunsch übereinstimmt, lernst du nicht wirklich Gehorsam. Erst dann, wenn die Fronten aufeinanderprallen, erst dann, wenn es einen gewissen Druck gibt, merkst du, ob du gehorsam bist oder nicht. Unsere Kinder sind so lange gehorsam, wie ich Dinge von ihnen erwarte, die ihnen Spaß machen. Und in Johannes 7, Vers 15 heißt es, da wunderten sich die Juden und sagten, wie besitzt dieser Gelehrsamkeit, da er doch nicht gelernt hat. Was haben die damit gemeint? Das ist doch gar keiner von uns Schriftgelehrten. Der hat doch gar nicht so viele Jahre unsere Schulen durchgemacht und die Schriften studiert. Wie kann der diese Gelehrsamkeit besitzen? Und das ist, was Leute dich auch fragen. Leute werden dich fragen, wisst ihr, wie viele Leute mich gefragt haben, wo hast du denn so gut Russisch gelernt? In der Schule, wie jeder andere auch. Es gibt hunderte von Christen, die dieselbe russische Ausbildung haben wie ich. Die Frage ist, was geht im Kopf? Aber ich habe Freunde von mir, von früher, Gläubige, liebe, gute Leute, berufen dort Dinge zu machen. Woran scheitert es? Kein Übersetzer. Und wisst ihr, wie ich da reingerutscht bin? Einfach, wir waren 10 Leute und nur ein Übersetzer. Und dann haben wir gebetet für Leute. Und wenn da 100, 200 oder wie viele Leute Gebet wollen und du hast nur einen Übersetzer, sehr, sehr schwierig. Aber mit dem bisschen, was du so hast, fängst du an und dann gibt Gott mehr dazu und mehr und mehr. Und du bist bereit, das zu lernen. Du bist bereit, auch mal ein Buch zu kaufen. Du bist bereit, Dinge zu tun dafür. Matthäus 9, Vers 13 sagt Jesus, geht hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Matthäus 24, 32 und Markus 13, Vers 28, zweimal fast wörtlich, von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Du kannst überall was lernen. Johannes 6, Vers 45, jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Paulus hat gelernt und er fordert die Gläubigen auf, zu lernen und bei dem zu bleiben. Nur ein paar Stellen, eine kleine Auswahl. Im 1. Korinther 4, Vers 6 fordert er sogar die Leute auf, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist. Also mit anderen Worten, lernt von mir. 1. Korinther 14, Vers 31. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen. Du kannst lernen, in Geistesgaben zu wandeln, aber du wirst es nicht lernen, wenn du es nur immer theoretisch im Kopf durchspielst, sondern du musst auch mal nach vorne kommen. Und so weiter und so weiter. Philipper 4, Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, geht hier um die biblische Lehre, da du weißt, von wem du gelernt hast. Im Titus 3, Vers 14 sagt Paulus, lasst aber die unseren lernen, sich für notwendige Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar seien. Und die Kehrseite davon ist, Römer 16, Vers 17, ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten. Parteiungen und Ärgernisse, Probleme in der Gemeinde kommen meistens von Leuten, die nicht bereit sind zu lernen, die nicht bereit sind, reinzugehen in das. Sprüche 4, Vers 7 zum Abschluss. Der Weisheitanfang ist, erwirb dir Weisheit. Mit allem, was du erworben hast, erwirb dir Verstand. Amen.